Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie hergekommen sind zu einem der letzten Vorlesungstermine in diesem Semester. Es tut mir leid, dass ich letzten Mittwoch nicht kommen konnte. Meine Stimme war ziemlich weit weg. Inzwischen ist sie wieder kräftiger geworden. Ich hoffe, Sie können mich gut hören, auch bis ganz hinten hin, in die letzten Reihen. Wunderbar. Was ist unser Thema heute? Sie haben bisher gehört etwas über Softwareerstellung, konkret, wie programmiere ich, welche Programmkonstrukte kann ich verwenden. Und dann habe ich Ihnen noch etwas erzählt über Mechanismen, das Ganze zu parallelisieren, Prozesse, Threads. Aber das war immer noch etwas auf Software-Ebene, auf Programmiererstellungsebene. Und jetzt möchte ich Ihnen etwas mehr erzählen darüber, wie Sie die Algorithmen, denen ich beim letzten Mal etwas Näheres erzählt habe, wie Sie die umsetzen können. Allgemein, was für eine Systematik. Was ist die Metaebene davon? Wie können Sie Programme überhaupt zum Laufen bringen? Normalerweise sind Sie nicht alleine beim Programmieren, es gibt noch andere Leute. Und Sie müssen das organisieren, so dass diese anderen Leute ebenfalls effizient arbeiten können. Und das ist das Thema heute. Was können wir tun, um Software rational und effizient zu entwerfen? Ich hoffe, der Ton ist jetzt etwas weniger dumpf und schallend geworden, immer noch gut verständlich. Also, unser Thema heute, zum einen die Frage, was will ich überhaupt? Wie kriegt man Anforderungen an die Programme und an die zu erstellenden Programmsysteme? Das zweite ist über die Strukturierung der ganzen Geschichte. Angenommen, ich habe die Informationen, wie kann ich das Ganze umsetzen? Und das dritte ist, angenommen, ich weiß, was für eine Art von Methoden ich verwende, wie muss ich sie organisieren im Kontext, sodass das Ganze auch tatsächlich funktioniert. Also wir fangen an von den grundlegenden Dingen, die bei allen Projekten am Anfang stehen sollten, nämlich die Anforderungen und Spezifikationen. Wenn Sie also mal eine Arbeit schreiben sollten, Bachelor, Master, sonst was, müssen Sie am Anfang immer sich überlegen, was will ich überhaupt, wozu ist die Arbeit gut und diese Art von Anforderungen irgendwo reinschreiben und dann überlegen, wie Sie mit Ihrer Arbeit den Anforderungen gerecht werden können. Was für Arten von Anforderungen gibt es? Man kann nun zwei grundlegende Arten unterscheiden. Das ist die erste, es ist eine reine funktionelle Anforderung und das kennen Sie aus normalen Programmieraufgaben. Da müssen Sie also sagen, was Ihr Programm an Funktionen bringen soll. Das bedeutet, Sie definieren normalerweise beispielsweise irgendwelche Formeln, eine Wurzel ausrechnen oder ähnliches. Sie programmieren Schritte. Sie haben einen Algorithmus, Sie können sagen, was es genau tun soll. So, wobei Sie verschiedene Arten von Anforderungen überlegen müssen. Wie soll das System reagieren? Was für eine Art von Dienstleistung soll es eigentlich bringen? In welcher Situation muss es sich wie verhalten? Also sehr unterschiedliche Arten, was alles an Ideen für dieses zu erstellende System vorhanden ist. Dabei sollten Sie auch überlegen, dass das Ganze konsistent und vollständig sein sollte. Das heißt, Sie müssen überlegen, gibt es Probleme bei den Anforderungen? Sind vielleicht die Anforderungen widersprüchlich? Hat sich der Kunde nicht so genau überlegt, was er eigentlich will? Mit der einen Anforderung blockiert er die andere und so weiter. Es gibt natürlich auch Anforderungen, sowas wie Virenfreiheit. Das ist eine ganz einfache Anforderung an die Funktion. Die Funktion sollte also nicht mehr Funktionen da sein, als sie eigentlich haben wollen, in Form von Viren. Hilfreich dafür ist, dass Sie auch mal aufschreiben, was das System nicht tun sollte. Das klärt auch meistens das, was es eigentlich tun sollte und indem es etwas abtrennt. Sehr praktisch, die Überlegung. Das sind alles funktionelle Anforderungen und es gibt für solche funktionellen Anforderungen typische Methoden, das zu machen, beispielsweise indem man anfängt, diese Funktionen quantitativ zu beschreiben, ein sogenanntes Mengengerüst darstellen. Wie viele Daten müssen reingehen? Wie viele Daten müssen rausgehen? Wie groß soll die Datenbank sein, die verwendet wird? Was für Zeiten sind da? Ich habe mal so eine kleine Liste gemacht von Anforderungen, die quantifizierbar sind. Das Interessante sind, dass es meistens Anforderungen sind, die nicht funktional sind. Das heißt, da kann man nicht sagen, ich rechne eine Wurzel aus, sondern das sind Anforderungen allgemein ans Wurzel ausrechnen. Beispielsweise, wie viele Wurzeln pro Sekunde müssen ausgerechnet werden, damit das Ding überhaupt noch richtig funktioniert. Sowas ist sinnvoll, wenn Sie sehr, sehr schnelle Ereignisse haben, zum Beispiel der CERN-Zentralcomputer für Teilchenanalyse und sowas. Er muss innerhalb von Mikrosekunden bestimmte Dinge durchforsten, um die richtigen Teilchen zu identifizieren. Also, so, was das Typische dabei ist, bei diesen Sachen wie Geschwindigkeit, Größen, Einfachheit und sowas sind, es sind quantifizierbare Dinge dabei. Ich habe es jeweils in Rot gemacht, bei der Geschwindigkeit beispielsweise die Antwort Zeit. Oder der Speicherbedarf, also in Megabyte, Gigabyte, sonst was gemessen. Einfachheit ist in diesem Fall, wie viel Zeit braucht es, um jemanden an diesem System auszubilden. Das heißt nicht, dass damit das Wurzelziehen irgendwie in Betracht gezogen wird, sondern nur, wie viel Zeit braucht jemand, um zu lernen, mit diesem Ding da seine speziellen Wurzeln zu ziehen. Auch das ist eine quantifizierbare Anforderung, die aber nicht funktional ist. Unterscheiden also zwischen funktionalen und nicht funktionalen Anforderungen. Und traditionell ist es so, dass Ihnen wahrscheinlich nicht funktionale Anforderungen schwerer fallen wird, weil Sie damit nicht so richtig umzugehen wissen. Wie beeinflusst eine nicht funktionale Anforderung mein Programmsystem? Typisch ist beispielsweise sowas wie Wahrscheinlichkeit für Ausfall. Da wird nicht gesagt, wie Wurzel zu ziehen ist, die ist immer gleich, sondern eher, wie lange muss das System funktionieren, bevor es aufhört, mit dem Wurzel zu ziehen? Also wie lange muss ein Satellit funktionieren, bevor der erste Ausfall eintreten darf, zum Beispiel? Wie kann man die Software so organisieren, dass sie die Zeit verlängert? Und so weiter. Robustheit, Portabilität, das sind alles Dinge, die man quantifizieren kann. Anzahl der Zielsysteme, Anzahl von Code und so weiter, also eine quantitative Analyse unterziehen, die aber alle nicht funktional sind. Das heißt, es hat erstmal keine Funktion, die Sie aufrufen müssen, die Sie programmieren müssen, sondern die einen Kontext darstellen, eine Nebenbedingung für das, was tatsächlich funktionieren soll. Das sind die quantifizierbaren, nicht funktionalen. Und dann gibt es die nicht quantifizierbaren, nicht funktionalen. Das ist eine Klasse, die ist noch schwieriger zu füllen, aber eigentlich die wichtigste überhaupt für ein Programm. Was ist das? Nun, ich habe ein paar Beispiele aufgemacht. Beispielsweise Produktanforderungen, wie sich das Produkt in bestimmter Weise verhalten soll. Zuverlässig zum Beispiel muss es sein. Das ist eine nicht funktionale Anforderung. Die ist noch quantifizierbar. Aber beispielsweise kann die Anforderung sein, dass dieses Produkt, dieses Programmpaket unter ISO 9000 Bedingungen erstellt sein muss. ISO 9000 heißt, an die Organisation, die dieses Ding programmiert, werden bestimmte Anforderungen gestellt. Und die kann man auch nachvollziehen. Also es muss vorausschauend sein, es darf nicht nach Feuerwehrart schnell hinterher noch da, wo es kaputt ist, schnell noch ein bisschen löschen oder so, sondern es muss alles vorausschauend geplant sein. Und auch der Negativfall, wenn es nicht tut, muss beachtet sein, muss schon eingeplant sein, um dann die Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Und so weiter. Anderes Beispiel ist das V-Modell XT. Das ist ein Modell, mit dem man Software erstellt für die öffentliche Hand. In der Regel wird das gefordert, dass man das einhält, um irgendwelche Programme für die öffentliche Hand zu schreiben. Also alle Kontextbedingungen, die nicht direkt sagen, wie sie Wurzel zu ziehen haben, sondern die sagen, wie das Ganze zu erstellen ist, unter welchen Rahmenbedingungen, in welcher Art von Programmiersprache und so weiter. Dann gibt es Dinge, die auch an externe Anforderungen haben, aber die funktionell keinerlei direkten Eingriff haben, sondern indirekten. Beispielsweise Interoperabilität mit anderen Systemen oder am besten sieht man es an den ethischen oder gesetzlichen Anforderungen. Wenn Sie beispielsweise ein Programm schreiben, was den Tod von Patienten vorhersagt, dann ist das eine ethische stark problematische Geschichte. Da kann Ihr Programm super funktionieren, aber es kann sein, dass es in der Form nicht geschrieben werden kann, dass es unabhängig ist, sondern dass man es nur als Assistenzprogramm schreiben darf. Das heißt, es muss für die Benutzung von Ärzten offen sein, es darf nicht von sich aus den Sauerstoffhahn abdrehen oder sowas. Mit anderen Worten, Sie haben Forderungen, die Ihnen nicht sagen, wie Ihr Programm zu funktionieren hat, sondern den Einsatzzweck, die Einsatzbedingungen, die Rahmenbedingungen, den Kontext von Ihrem Programm bestimmt. Und das ist genauso beachtenswert und nicht minder wichtig wie die eigentliche Funktionalität, die Sie in Ihrem Programm haben. Gut. Das Problem ist, wenn Sie das Ganze sich mal durchüberlegt haben, muss es irgendwo niedergeschrieben werden. Es muss sich irgendwo niederschlagen. Es muss einen Sinn und Zweck erfüllen. Und das wird in Form von Dokumentation gemacht. Es gibt alle möglichen Dokumentationsarten, beispielsweise die Testdokumentation, Benutzerdokumentation und so weiter und so fort. Im E-Learning-Teil von dieser Vorlesung haben Sie das. Da gehen Sie es mal durch und versuchen, sich anzugucken. Hier möchte ich auf ganz spezielle Teile eingehen. Bei der Anforderungsanalyse steht als Ziel des ganzen Analyseprozesses ein Dokument, ein Anforderungsdokument, in dem die Definitionen drin stehen und die entsprechenden Spezifikationen. Was ist das genauer? Eine Anforderungsdefinition ist das, dass Sie einfach mal zusammenschreiben, was so an Anforderungen aus Ihrer Sicht und aus dem, was der Kunde haben will, überhaupt nötig ist. Das ist ein informelles Dokument und in diesen Anforderungsdefinitionen wird sich eine Menge an Ideen niederschlagen, die die beteiligten Leute so haben an diesem Produkt. Das ist ganz allgemein. Das heißt aber nicht, dass das, was da drin steht, auch tatsächlich so realisiert werden muss. Was Sie machen müssen, ist in der Spezifikation es viel genauer zu beschreiben. Da müssen Sie dann das Mengengerüst einsetzen. Da müssen Sie sagen, wie viele Transaktionen oder wie groß die Daten oder was auch alles da drin zu beachten ist. Und in der Spezifikation merken Sie dann, was eigentlich in dem informellen Teil, den Sie vorher geschrieben haben, was da so alles falsch drin war. Was für so Missverständnisse und Irrtümer sich so breit gemacht haben und die müssen da korrigiert werden. Nur dann macht das Ganze einen Sinn. Die Spezifikation, die Sie dann rausbekommen, ist wesentlich klarer und wesentlich umsetzbarer. Sie können das in Form einer Liste beispielsweise machen, wo genau drin steht, erstens das, zweitens das, drittens das. Muss alles gemacht werden. Genauer geht das folgendermaßen bei der Spezifikation. Sie sagen, was eigentlich bei diesen Definitionen dahinter steckt, wie die realisiert werden könnten. Genauer gesagt, nicht die Implementierung, sondern eher die Genauigkeit des Fassens ist da wichtig. Und wie dieses Mengensystem, dieses Mengengerüst auszusehen hat, was tatsächlich verpflichtend von dem System erwartet wird und was nicht. Und da müssen Sie alles reinschreiben, sowohl die gesetzlichen Bestimmungen als auch die Funktionen, die das System erfüllen soll. Damit haben Sie die Spezifikation richtig gemacht. Das ist die Grundidee dabei. Das Problem, was Sie dabei haben, ist ganz einfach. Sie programmieren das ja nicht, sondern Sie schreiben das mit natürlicher Sprache hin. Und natürliche Sprache hat jede Menge an Schwierigkeiten. Das Hauptproblem bei natürlicher Sprache besteht darin, dass die natürliche Sprache sehr umgangsdenkend, sehr allgemein und sehr missdeutig alles beschreibt. Sehr vieldeutig und assoziativ, nicht so exakt und formal, wie genau das im Programm sein wird, sondern sehr viel menschlicher, aber auch damit nicht unbedingt widerspruchsfreier. Und das bedeutet, dass Sie an dieser Stelle, wenn Sie natürliche Sprache verwenden, durchaus Formulierungen wählen können, die hinterher Ihnen Kopfzerbrechen machen, weil Sie sie falsch hingeschrieben haben, die können falsch verstanden werden von den Leuten, die es dann programmieren. Die Leute, die Anforderungsanalyse machen, sind nicht unbedingt dieselben, die nachher programmieren. Meistens sind die Anforderungsanalyse machen, die hinterher die Rechnung schreiben und den Vertrag verhandeln. wie viel Manpower da reinzufließen hat, wie teuer das ist. Und die, die das programmieren, sind nicht unbedingt die, die das Geld vorher verhandeln, sondern meistens die, die einfach den Job ausführen müssen. Und da kann es schon zu ziemlichen Divergenzen kommen und zu Missverständnissen. Das bedeutet, dass auch die Anforderungsspezifikation nicht perfekt sein kann und nicht perfekt sein wird. Sie müssen genauer hinsehen. Ihr Anforderungsdokument besteht also aus den Definitionen, dem informellen Teil, und den Spezifikationen, dem formelleren Teil. Unabhängig davon sollten Sie aber schon anfangen, in der Spezifikation noch formeller werden, und zwar indem Sie Schnittstellen einsetzen. Schnittstellen bedeuten, dass Sie genau sagen, was Sie wollen und was das ganze System leisten soll. Das bedeutet, Sie müssen verschiedene Arten von Schnittstellen definieren. Sie müssen sagen, was es leisten soll, prozedurale Schnittstellen. Sie müssen aber auch sagen, was für Datenstrukturen dabei gemacht werden, wie groß muss die Datenbank sein, die benutzt wird, soll überhaupt eine benutzt werden, und was für Daten werden ausgetauscht, welche werden nicht ausgetauscht zwischen den verschiedenen Instanzen. Die Darstellung der Daten sollte man schon mal hier anfangen zu spezifizieren. Was für ein Format nimmt man überhaupt? Nimmt man Float oder nimmt man Integer oder Real oder was auch immer? Ich erinnere nur daran, dass der erste Jungfernflug der Ariane 5 Rakete zur Katastrophe wurde, weil die Spezifikation einer Schnittstelle falsch gewesen war. Bei der Beschleunigung hatten früher Integer-Werte ausgereicht, die hat man auch verwendet, obwohl Real an dieser Stelle angemessen war. Und da es die erste größere Rakete war, die sehr schnell war, sind die Integer-Zahlen übertroffen worden, sind aus dem Bereich rausgegangen worden und dann in falsche Werte rein, sodass das die Kontrollelektronik erkannt hat und das ganze System gesprengt hat, weil es unkontrollierbar wurde. Mit anderen Worten, die Schnittstellen sind entscheidend und die Art der Daten ist auch sehr wichtig, dass sie rechtzeitig klar festgelegt werden. Und wenn die einen Real erwarten und die anderen aber nur Integer geben oder umgekehrt, dann muss das zu sofortigem Aufschrei führen und zu Inkonsistenzmeldungen. Sonst haben Sie ein Problem im Programm nachher. Ziemliche Probleme sogar. Datenstrukturen, Datendarstellungen ist auch wichtig. Beispielsweise gab es große Probleme bei der Auslieferung vom A380, weil die nicht rechtzeitig fertig wurden. Da hatten die Leute, die das Rumpfteil geliefert hatten in Großbritannien, ein anderes Maßsystem in ihrem CAD-Computer als die Leute auf dem Kontinent, die den Mittelteil geliefert haben. Und dadurch waren die Dinger falsch ausgemessen. Es gab also wirklich konkrete, obwohl sie beide das gleiche System hatten, gleiche CAD-System, hatte aber die eine Version, die einen verwendeten, ein anderes Maßsystem als die andere Version. Und das gab die entscheidenden Probleme dabei. Also das ist ziemlich Geld wert, wenn man darauf achtet, dass auch die Formate stimmen und sauber übereinkommen. Last not least, eine Schnittstelle hat nicht nur Prozeduren oder Methoden, die angesprochen werden, nicht nur Datenstrukturen oder Datenarten, Darstellungen, Typen, die übergeben werden, sondern auch Protokolle. Das ist meistens gar nicht bekannt, dass eine Schnittstelle auch Protokolle hat. Man sieht sie nämlich nicht. Da steht nicht da irgendwas, weiß ich, Prozedur, Daten, Protokoll, sondern es steht irgendwas da, aber von Protokoll ist nie die Rede. Die Protokolle werden dort verwendet, wo die Beschreibung der ganzen Schnittstelle vorhanden ist. Nämlich Protokolle sagt, in welcher Reihenfolge dürfen Dienste aufgerufen werden und müssen aufgerufen werden. Beispiel: Sie haben eine Grafik, mit der Sie Kurven malen können, und die Grafik muss zuallererst initialisiert werden. Dann muss sie skaliert werden und dann kann man erst irgendwas zeichnen. Wenn man die zwei Schritte nicht vorher gemacht hat, macht das keinen Sinn zu zeichnen, weil das System nicht weiß, in welcher Form erstens welche Daten am Anfang vorliegen und dann welche Maßen zu verwenden sind und so weiter und so fort. Die Protokolle sind genauso wichtig und müssen beachtet werden, obwohl sie explizit nur in der Dokumentation stehen und nicht in den von dem Compiler nachgeprüften Schnittstellen Semantik. Gut, das ist Schnittstellen, also Notwendigkeit bei der Spezifikation Schnittstellen angeben. Das ist eine Zauberformel, mit der Sie eine Menge Probleme vermeiden können. Das Ganze sollten Sie auch tatsächlich validieren. Validieren heißt, Sie gucken, ob es da was wert ist. Und wenn es nichts wert ist, dann können Sie es in den Mülleimer schmeißen. Diese Validierung ist ziemlich wichtig und das im Zweifelsfall macht es der Kunde am Schluss. Wenn es der Kunde ganz am Schluss erst macht und er findet Fehler, gibt es immer Ärger. Besser, Sie machen es selber vorher und merken, wo die Probleme sind. Sie sollten sehr, sehr früh mit der Validierung anfangen, auch der Validierung der Anforderungen. Und wir sind hier noch bei den Anforderungen, nicht bei der Implementierung. Die Anforderungen, wenn die nicht valide sind, das heißt aufeinander abgestimmt und mit dem Kunden abgestimmt und tatsächlich auch das tun, was gewünscht wird, dann kann die Implementierung das auf keinen Fall kompensieren. Wenn die Anforderung falsch ist, wird auch die Implementierung falsch sein. Das heißt, Sie müssen da auf jeden Fall sofort rangehen und das genau durchchecken. Zuallererst die Voraussetzungen durchchecken. Es gibt so eine Faustregel, die man ansetzen kann. Wenn Sie bei der Spezifikation geschlammt haben und es 1 Euro kosten würde, oder sagen wir mal nicht 1 Euro, sagen wir mal 1000 Euro, denn das ist der Regelfall, 1000 Euro die Spezifikation zu ändern und alles genau richtig zu machen, dann kostet es 10.000 Euro die fehlerhafte Implementation zu ändern und 100.000 Euro die fehlerhafte Programme, die beim Kunden bereits installiert sind, richtig zu ändern. Mit anderen Worten, ein Fehler zieht sich exponentiell durch die ganze Kette durch. Und Sie kommen wesentlich preiswerter weg, wenn Sie viel Mühe in eine saubere Spezifikation stecken, als wenn Sie hinterher beim Kunden noch testen müssen und sagen, ja, da scheint wohl ein Fehler im Programm zu sein, da muss ich doch mal den Techniker-Kundendienst zum Entwicklungsleiter schicken. Ja.
Ich wollte mal fragen, gerade zu dem letzten Schritt von der Implementierung zum Kunden, ich meine, warum wird es dann nochmal so besonders teuer? Weil dann ist es doch nur ein Update.
Ganz einfach. Ja, ein Update. Und was macht der Kunde dazu? Der hat ja bereits alles gemacht. Der hat ja vielleicht mit den fehlerhaften Datenformaten seine ganzen Backups geschrieben. Die muss er alle umformatieren. Der hat mit den Produktionsdaten geschrieben. Der muss 1000 Rechnungen neu raus erstellen, weil er irgendwo ein Kommafehler war. Der hat diverse Sachen. Was glauben Sie, ein winziger Fehler bei der Bundesanstalt für Arbeit oder bei irgendeiner anderen Großkunden, was das an Ärger, an Anwaltskosten, an Zeit, an Sachbearbeitern Dings, das können Sie gar nicht bezahlen ungefähr. Also dieser Faktor ist sehr, sehr stark. Es ist nicht nur mal kurz Bananen reifen lassen beim Kunden. Das ist die falsche Definition von Software. Sie müssen vorher schon Qualität liefern, die gar keine Nachbearbeitung beim Kunden mehr braucht. Erst dann sind Sie überzeugend. Sonst sagt sich der Kunde, oh Gott, den Ärger, den ich mit diesem Lieferanten habe, lassen wir, gehen wir zum anderen. Also das, was Microsoft macht, aus meiner Sicht ist unanständig. Die wissen genau, dass sie noch 1000 Fehler in ihrem Betriebssystem haben, also sie haben es nicht fertiggebracht, die Dinger vorher rauszuwerfen. Und es gibt so und so viele Fehler, die sind lange bekannt, bis die endlich mal rausgeworfen werden und dann mal so ein 20-Update-Paket über die Leitung geschickt wird. Das finde ich also nicht besonders attraktiv. Besser vorher testen, vorher genaue Spezifikationen machen, genau testen, validieren und ganz, ganz am Schluss erst zum Kunden gehen, wenn auch wirklich nichts mehr gefunden wird, trotz exzessiver Tests. Hacker machen nichts anderes, als dass sie Software testen. Und sobald sie einen Fehler gefunden haben, dann benutzen das die Cracker, um sich darin einzuschleichen und entsprechende Dinge zu installieren. Das heißt, also wenn sie es nicht machen, es gibt Leute, denen man nicht über den Weg trauen sollte, die machen das garantiert für sie. Aber die Ergebnisse sind ja nicht so, dass sie zufrieden sein werden. Okay, also mein Credo, Leute, guckt bei den Anforderungen, bei den Spezifikationen, da liegt der Hase im Pfeffer, die müsst ihr richtig machen. Und wenn da alles richtig gelaufen ist, dann ist danach gar nicht mehr so viel Schlimmes los. Aber am Anfang da viel Zeit und Grips reinstecken, damit das sauber ist. Es gibt Firmen, sowas wie, ich glaube hier im Norden, in Friedrichshafen, die gibt es da S&M, glaube ich, oder SMP, Es gibt Firmen, die haben ein Ratio von 80% Spezifikation, 20% Implementierung an Aufwand. Das heißt, sie müssen 80 Stunden von 100 werden nur um die Spezifikation gemacht. Die machen alles sehr, sehr, sehr sauber und hinterher geht auch meistens nichts schief, geht dann ganz schnell. Und sind damit teilweise schneller als andere Leute, die erstmal so wild reinhacken und sagen, oh Gott, da ist ja was fehlgelaufen, noch schnell da verbessern und da verbessern. Oh Gott, da ist ja wieder was Neues fehlgelaufen und so weiter. Also systematische Softwareentwicklung, ISO 9000, geht über rationales Softwareentwickeln und nicht eben mal kurz um Mitternacht. Das ist die falsche Haltung. Mitternacht sollte man nicht programmieren. Da kommen nur Fehler rein, mehr als gute Sachen. Gut, das war ein Plädoyer für Anforderungsvalidierung und saubere Spezifikation. Und jetzt kommen wir ein bisschen zu den weiteren Dingen. Ups, pardon. Ja. Warum ist das wichtig? Nun, ich hatte hier schon ein bisschen was aus dem Nähkästchen geplaudert, warum das wichtig sein kann. Es gibt bestimmte Dinge bei solchen Validierungen, die man beachten werden sollte. Zum einen kann man gucken, ob die Antwort des Systems gültig ist. Das heißt, ob sie das ist, was erwartet wird und nicht etwas, was man nicht haben will. Unabhängig davon kann man gucken, ob es konsistent ist, dass es auch immer in der gleichen Situation richtig reagiert und eine kleine Änderung, die die gleiche Reaktion hervorrufen sollte, plötzlich eine ganz andere hat. Muss konsistent sein. Vollständig, das bedeutet, dass alle Randbedingungen und alle Kontextdinge, die wir vorher gesagt hatten, Stichwort nicht funktionale Anforderungen, dass die erfüllt sind dabei, dass man nicht aus Versehen was Falsches programmiert. Typisches Problem, wenn Sie hier für eine Finanzsoftware den gültigen Gesetzesrahmen berücksichtigen und wollen diese Finanzsoftware nach Indien exportieren, dann haben Sie komplett anderes Software zu erstellen, weil die ganz andere Arten von Gesetzen haben und andere Formen von Finanzbuchhaltungs- und ähnlichen Dingen. Und da sollten Sie das nicht von hier aus machen, sondern entsprechend dort jemanden vor Ort nochmal alles überarbeiten lassen. Genau, auch die hiesigen Gesetze sind nicht so stabil, wie man sie sich hier wünschen würde. Da muss man auch aufpassen, dass nicht plötzlich eine Gesetzesänderung alle Gebührenbescheide null und nichtig macht, die vorher rausgegangen sind. Also Vollständigkeit ist bei der Erstellung schon mal wichtig, bei der Wartung nachher automatisch, kommen wir noch drauf. Ja, also Validierung von Anforderungen. Das ist sehr schön und sehr gut, wenn man es einigermaßen kann. Jetzt meine Bitte an Sie. Was haben Sie jetzt gerade eben gelernt? Schreiben Sie nochmal ein Beispiel für eine funktionale und eine nicht funktionale Anforderung auf einen Zettel. Bitte schön. Gut, ich nehme an, Sie haben es aufgeschrieben. Jetzt würde mich mal interessieren, was haben Sie gefunden? Wer hat ein Beispiel für eine funktionale Anforderung? Beispiel eine funktionale Anforderung. Wer hat da was aufgeschrieben? Ja, bitte. Zum Beispiel. Wäre eine funktionale Anforderung. Noch eine funktionale Anforderung. Ja? Beispiel, Ausdrucken eines Dokuments, zum Beispiel, ja, ist auch eine funktionale Anforderung. Noch eine funktionale Anforderung. Wir hatten noch was ganz anderes. Ja. Niemand sonst? Keiner aufgeschrieben? Oh. Zum Beispiel, ja, Geldausgabe auf Anforderung. Gut. Jetzt würde mich mal interessieren, die nicht funktionalen Anforderungen. Was für nicht funktionale Anforderungen haben Sie aufgeschrieben? Wer hat denn da ein Beispiel? Sie nochmal? Hacker sichern. Hacker sichern ist auch eine Idee, ja? Oder noch was anderes? Welche nicht funktionalen Anforderungen kennen Sie noch? Keine Ideen. Oh, das ist nicht so richtig rübergekommen. Also ich hätte da noch was vorschlagen, beispielsweise benutzerfreundlich. Sowas wird meistens vergessen bei der Sprechenden. Man kann sogar messen, wenn man will, aber normalerweise ist es eher ein Schlagwort. Und man muss sich dann überlegen, was es eigentlich bedeutet. Ob das quantitativ messbar ist oder nicht. Normalerweise gibt es dann solche Evaluationszentren, wo unbedarfte Leute vor die Software gesetzt werden und die müssen dann irgendeine Aufgabe erledigen. Man guckt, wie lange die so brauchen mit den Informationen, die sie kriegen. Danach sieht man, wie benutzerfreundlich diese Software ist oder nicht. Da kann man dann Zeiten messen, das wäre wieder quantifizierbar, allerdings nicht funktional, weil die Funktion wird damit nicht beeinträchtigt, sondern wird nur geguckt, ob die Rahmenbedingungen stimmen, dass sie nämlich leicht von Menschen verstanden werden. Gut, schade, dass Sie so wenig aufgeschrieben haben. Hat mich ja deprimiert. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt verstanden worden bin. Bitte gucken Sie es nochmal an. Es sind elementare Dinge und wenn Sie mal ein Programm schreiben für irgendeine Firma, dann sollten sich diese Unterschiede bewusst werden. Sonst könnten Sie Schwierigkeiten kriegen und das wäre nicht das Sinnvollste für Sie. Wir kommen mal zu den weiteren Überlegungen, nämlich wenn wir solche Anforderungen haben, was machen wir denn dann? Dann sollte man sich überlegen, wie man die Software strukturiert. Und zwar in Form einer Softwarearchitektur. Und zwei Beispiele möchte ich hier zeigen. Zum einen den modularen und dann den hierarchischen Entwurf. Softwarearchitektur, was ist das überhaupt? Nun, Softwarearchitektur bedeutet, man zerlegt ein System, das Gesamtsystem, was Sie sich vorstellen, das funktionieren soll, in seine Bausteine auf einer sehr hohen Abstraktionsebene. Sie sagen also, beispielsweise das Banksystem besteht aus einem Bankausgabeautomaten, einem Zentralrechner, der die Konten führt, einem Nebenhilfsrechner, der beispielsweise nur die Überwachung macht von eingehenden Zahlungen und so weiter und so fort. Sie sagen, das System hat auf Funktionsebene verschiedene Einheiten, Komponenten. Und dann sagen Sie, okay, die Komponenten wirken miteinander zusammen. Die legen also die Schnittstellen fest, das Verhalten und die Verantwortlichkeit. Welches Teil, welche Komponente ist für was verantwortlich? Das eine ist dafür verantwortlich, nur die Daten einzulesen und sie richtig zu konvertieren und bereitzustellen. Und alle Probleme, die mit den Daten zu tun haben, müssen von diesem Modul abgefangen werden. Von diesem Komponente spreche ich nochmal. Und die andere Komponente, beispielsweise, kümmert sich nur um den Benutzer und versucht, alles, was der Benutzer zu tun, zu interpretieren und dann eindeutige Benutzerwünsche in kodierter Form an dieses Hauptsystem weiterzugeben. Also Aufteilung in Komponenten und in diesem Fall Spezifikation von Schnittstellen und das Verhalten dieser Komponenten. Und last not least, Sie müssen das Ganze auch noch im längerzeitlichen Rahmen sehen. Prinzipien, nach denen die Evolution geht. Das heißt, Sie haben verschiedene Sichten auf das Ganze. Sie können ein ganzes System zerlegen unter den Gesichtspunkt eines Kunden. Welche Instanzen kann der erkennen? Welche einzelnen Komponenten? Sie können es aber auch eine Sichtweise von Seiten beispielsweise der Bankmanager. Was sollte das System aus Sicht der Bankmanager tun? Welche Einheiten gibt es da mit Ihrem Wissen? Und was sollte das System beispielsweise tun aus der Sicht des Energieberaters? Wie viele Rechner sollten da stehen? Wie viele sollten dort stehen? Welche sollten miteinander kommunizieren und so weiter? Und je nachdem, was für eine Art von Sichtprinzipien Sie haben, müssen Sie dabei die Strukturen und die Komponenten unterschiedlich festlegen und danach das Gesamtsystem konzipieren. Das bedeutet Softwarearchitektur. Die Softwarearchitektur entscheidet über die Implementierung später. Warum ist das wichtig? Nun, so eine Softwarearchitektur ist durch ihre Entscheidung auch ein systematisches Instrument, auch komplexere Anforderungen in den Griff zu bekommen. Das bedeutet, zum einen sollen Sie die Software schnell schreiben, zum anderen soll sie aber eine hohe Qualität haben. Wie kriegt man Schnelligkeit mit hoher Qualität zusammen? Die Idee ist, dass eine gute Softwarearchitektur beides bereitstellt, sowohl Präzision als auch schnelle Durchführung und rationale Softwareproduktion. Zusätzlich ermöglicht dieses rationale Rangehen auch eine Metrik. Das heißt, Sie können messen, wie gut sind meine Komponenten. Da kommen verschiedene Messverfahren für Einheiten, für Komponenten rein. Die lassen wir mal weg. Wir gehen nur im Zug auf einen allgemeinen Überblick. Aber Sie sollten wissen, dass Softwarearchitektur eine Menge mit rationaler Planung zu tun hat und das sehr viel mit Quantifizierbarkeit und Metrik. Und diese Methoden können Sie versuchen einzusetzen und damit auch große Softwareprobleme zu lösen, um größere Projekte planbar zu machen. Große Projekte, die sehr, sehr viele Mitarbeiter erfordern, müssen sauber mit Schnittstellen allen genau geplant werden. Man denke zum Beispiel nur an die Apollo-Mission bei Apollo 5, glaube ich, ist das rausgekommen. Diese großen Mondlandemissionen der USA sind, wenn man mal dort gewesen ist und sich die Sachen angeguckt hat, die da verwendet haben, Rechner, die heutzutage eher als Taschenrechner bezeichnet werden, aber nicht als Computer, und trotzdem auf dem Mond gelandet sind, dann sieht man, dass es ein ganz grandioses logistisches Problem war. Die haben ein riesiges Projekt gehabt und das haben sie unterteilt, systematisch in Komponenten. Und da gab es verschiedene Verantwortlichkeiten. Beispielsweise eine Gruppe von zwei Leuten, die war verantwortlich nur für die Sauerstoffleitungen. Eine war verantwortlich nur für beispielsweise Wasserstoff, die anderen für Kontrollelektronik, die dritten für die Kopplung mit dem Gerüst und so weiter und so fort. Und alle haben dann geguckt, ihren Bereich überschaut und gesagt, okay, wenn alles okay war, konnte man starten. Wenn einer sagte nein, dann stopp. Das heißt, das Ganze war eigentlich eine logistische Planleistung. Und Großprojekte können nur über solche logistischen Leistungen geplant werden. Große Softwareprojekte sind solche Sachen. Da müssen Sie solche Methoden einführen, sonst versinken Sie hoffnungslos im Morast. Das heißt, eine gute Softwarearchitektur ist die Schlüsselstellung, eine Schlüsselrolle für große Projekte. Ohne die kommen Sie gar nicht hin. Sie sollten sich gute Gedanken machen, Architektur, Softwarearchitektur, wie soll die funktionieren? Da gibt es zwei Modelle, die ich Ihnen präsentieren wollte. Es gibt noch mehr, aber das sind die zwei Hauptmodelle. Und das erste Modell, was ich Ihnen präsentieren will, ist das modulare Modell. Die Idee ist relativ klar. Sie bilden Module. Module sind Softwarekomponenten, die haben bestimmte Eigenschaften. Sie haben Schnittstellen, die sind sichtbar. Und hier ist es mal gezeigt, beispielsweise Kopplungsdinge, sowas wie Daten rein, Daten raus, Ansprechen von Funktionen. Und diese Schnittstelle, die wird spezifiziert. Die ist nach außen sichtbar. Wie dagegen dieses Modul das Ganze implementiert, das ist unsichtbar. Das Typische bei Modulen ist also die Unsichtbarkeit der Implementierung. In diesem Sinn kann man das als abstrakten Datentyp ansehen. ADT, abstrakte Datentyp, bedeutet, dass Sie ganz abstrakt nur die Schnittstelle kennen. Sie wissen, wie das ganze Ding sich verhält, aber Sie wissen nicht, wie es wirklich implementiert ist. Und wenn die Implementierung Fehler hat, dann können Sie die verbessern, ohne dass der Rest sich verändern muss. Sie können das ganze Ding testen für sich, ohne dass der Rest getestet werden muss. Große Vorteile, wenn Sie sehr, sehr viele Komponenten haben in einem System, weil dann der Testaufwand in der Komplexität exponentiell geht. Gesundheit. Die Schnittstellen, die Sie da verwenden, kann man in zwei verschiedene Sorten einteilen, und zwar in Import-Schnittstellen und Export. Import heißt, Sie benutzen Dinge von irgendeinem anderen Modul, Sie benutzen Dienste, Daten, sonst was, das importieren Sie und Sie exportieren Leistungen. Sie sagen, ich habe die und die Möglichkeit, ich liefere das und das. Mit den Daten, die ich mir hole, kann ich das und das leisten. Damit haben Sie in der Schnittstelle sowohl eine Importschnittstelle als auch eine Exportschnittstelle. Wie Sie es aber implementieren, das ist Ihre Sache. Das ist die Sache von dem Modul, die sollen Sie und dürfen Sie normalerweise von außen gar nicht sehen. Nur derjenige, der es implementiert, darf es wissen. Alle anderen sollten es nicht wissen müssen. Sonst stimmt was nicht. Ja, das ist der modulare Entwurf. Und der modulare Entwurf ist dadurch gekennzeichnet, dass Sie innerhalb des Moduls ebenfalls Teilmodule haben können, die nach den gleichen Regeln gehen. Das heißt, Sie können das Ganze auch schachteln. Sie können sagen, mein Teilmodul exportiert etwas, ein anderes Teilmodul exportiert etwas anderes und zusammengenommen ist es ein großes Modul, aber ein Einzelmodul kann es sein, dass die noch Wechselwirkungen zueinander haben. Bedeutet, ein Modul ist eine Einheit, die aber selbst wieder Einheiten haben kann. Das ist durchaus möglich. Was ist der Unterschied zwischen einem Modul und einem Objekt? Kennen Sie den? Das ist jetzt nicht auf der Folie drauf, ich frage nebenher. Chatten Sie mal, was ist da der Unterschied? Ja? Ja, Objekte sind normalerweise viel, viel kleinere Einheiten. Module ist ein ganzes Softwarepaket, da ist viel drin. Objekte sind klein, kleine Granularität. Sie können viele kleine Objekte haben. Sie können auch größere Objekte haben, das ist richtig. Aber Module, normalerweise enthalten Module, wo Sie einen Import-Export angeben, können mehrere Objekte enthalten. Ein Modul, mehrere Objekte. Aber nicht ein Objekt, mehrere Module. So rum nicht. Das heißt also, die Module sind die größeren Pakete, die Sie schnüren. Die Objekte sind nur Kleinteile. Die können Sie als Teilmodule ansehen, werden als solche nicht bezeichnet. Aber Sie können sie so ansehen, wie die miteinander in Verbindung treten. Gut, wir sprechen also nur von einem Entwurfsmodell, dem Modulmodell. Ja? Mehrere Module innen drin.
Wenn es mehrere Module gäbe,
ja.
Die dasselbe Teilmodul
verwenden. Ja.
Wäre das von dieser Grafik abbildbar oder ist das dann?
Das ist in dieser Form nicht möglich, weil innerhalb des Moduls ist ja ein Use-Statement da. Das heißt, es benutzt andere Teilmodule, die aber nach außen hin nicht sichtbar sind. Und diese Anforderung von diesem Teilmodul kommt hier nicht raus, das heißt, nur außen wird es nicht angeschlossen. Was nicht angeschlossen ist, kriegt auch nichts. Okay? Also in diesem Systematik geht es nicht. Das ist ein homogen, voll abgeschlossenes Gebilde. Nur das, was, und das ist auch gut so, denn das, was Sie, wenn es nicht zu sehen ist, dann kann man es leicht vergessen. Und deshalb muss alles, was gebraucht wird, explizit auch gesagt werden, sonst macht es keinen Sinn. Sonst kann es nicht abgeprüft werden, sonst kann es nicht formalisiert werden. Weitere Fragen zu der Grafik? Klar, was damit gemeint ist? Das ist also die Idee, Module einzusetzen. So, Module haben verschiedene Vor- und Nachteile. Beispielsweise kann man davon ausgehen, dass ein Modul alle Dienstleistungen enthält, die irgendwas miteinander zu tun haben. So ähnliche Dinge, die vielleicht sogar, und das ist das Typische, die gleiche Datenbasis benutzen. Innerhalb des Moduls wird also da eine Datenbasis benutzt und verschiedene Dienstleistungen, die auf dieser Datenbasis erstellt werden können, werden dann exportiert. Und die werden dann zu einem Modul zusammengefasst. Würde man es in zwei verschiedene Module packen, dann müsste man die gleiche Datenbasis auch in das andere Modul ebenfalls verfügbar machen, man müsste sie exportieren oder wieder importieren. Das ist ziemlich viel Aufwand. Besser ist es, alles, was sehr eng zusammenarbeitet, auch in ein Modul zu packen und dann draußen rum ein Paket zu schnüren und dann nur sozusagen ein Fenster zu machen, damit man reingucken kann und sagen, aha, diese und die Dienstleistungen sind da. Man kann so Module auch vergleichen mit einem Laden. Sie sehen ein Schaufenster und da sind ein paar Exponate ausgestellt, was Sie alles drin kaufen können. Aber das Regallager, das ist innen drin im Laden. Sie sehen nicht, was alles im Regallager drin ist. Sie sehen nur die ganzen Dinge. Sie wissen nicht, wenn Sie sagen, ich hätte gern einen Schuh, ob dann innen drin plötzlich einer kommt und erstmal Schuhe zusammennagelt aus Leder, die es da irgendwo ist, oder ob er einen Schuh aus dem Regal nimmt. Das wissen Sie nicht, interessiert Sie auch nicht. Sie wollen einen Schuh, Sie kriegen einen Schuh. Das, was im Schaufenster zu sehen ist, das kriegen Sie auch. Das ist das Prinzip von solch einem Modul. Erstens zusammengehörige Dienstleistungen, die drin sind, weiterhin dadurch gegeben, es ist unabhängig zu kompilieren, das heißt zu übersetzen und zu verwenden, ist also sehr praktisch. Wenn Sie ein Modul, die Implementierung geändert haben, müssen Sie alle anderen Module nicht neu kompilieren. Das spart eine Menge Zeit. Sie können sie direkt zusammenbinden zu einem einzigen lauffähigen Programmobjekt. Und das ist das, worauf ich gerade eben hinaus wollte, das Geheimnisprinzip. Das bedeutet, dass die Implementierung Details mit gutem Grund verborgen werden. Und Sie sollen sie nicht wissen, Sie können sie auch nicht wissen und damit nehmen Sie auch nicht Bezug darauf. Das heißt, alles, was Sie an Methoden implementieren, die dieses Modul verwendet, weiß nicht, wie es implementiert ist. Und das Modul sollte so implementiert sein, dass das Wissen auch nicht nötig ist, sondern alle Daten schnell und einfach bereitstellt und alle Dienste, ohne dass man wissen muss, wie das genau innen drin funktioniert. Also dieses Geheimnisprinzip ist nicht nur für das separierte Übersetzen sinnvoll, sondern auch dafür, dass es wiederverwendbar wird, dass man nicht alles reingucken muss, wie es implementiert wird, um zu verstehen, wie man es verwenden kann. Das wäre sehr fatal. Das sollte nicht sein. Gut. Das waren die Modul-Ideen. Und jetzt möchte ich als zweites Modell die Hierarchien vorstellen. Hierarchische Modellierung geht ungefähr so, mal an einem Beispiel. Angenommen, Sie haben ein Versionsverwaltungssystem von Software. Dann setzt das darauf, dass dieses Verwaltungssystem Dokumente sehen kann und Operationen auf den Dokumenten, beispielsweise Dokumente löschen, Dokumente umkopieren, in ein Unterverzeichnis packen, Versionen davon führen und so weiter. Dieses Versionsverwaltungssystem kennt also nur Dokumente und Operationen darauf. Mit anderen Worten, es tut so, als ob da eine abstrakte Dokumentenverwaltungsmaschine da wäre, die es benutzen kann. Tatsächlich aber benutzt es ein Dokumentenverwaltungssystem, was das Durchsuchen, Laden und so weiter als Dienste exportiert und diese Dienste nutzbar macht. Das Dokumentenverwaltungssystem dagegen, was praktisch eine abstrakte, man kann es als abstrakte Maschine ansehen, was Dokumente verwaltet, benutzt selber wiederum etwas, nämlich ein Datenbanksystem. Und dieses Datenbanksystem wiederum benutzt ein Betriebssystem, um Dokumente zu finden, zu suchen, zu finden, zu löschen, zu kopieren und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, Sie haben eine Hierarchie von verschiedenen Diensten, die aufeinander liegen. Und diese Hierarchie ist von jeder Warte aus gesehen, von der Warte eines Benutzers ist es ein Versionsverwaltungssystem. Und das Ganze ist eine Versionsverwaltungsmaschine. Von der Sicht des Versionsverwaltungssystems aus gesehen, das benutzt eine Dokumentenverwaltungsmaschine. Von der Sicht des Dokumentenverwaltungssystems wird eine Datenbankmaschine benutzt und die Datenbankmaschine nimmt ein Betriebssystem. Und das Betriebssystem ist nochmal untergliedert, aber das ist jetzt nicht Teil der hiesigen Vorlesung. Was ich damit sagen möchte, ist, dass jeder Dienst auf dem anderen aufsetzt und von oben herab bis immer wie eine abstrakte Maschine aussieht, die bestimmte Dinge tun kann, Objekte hat, Schnittstellen. Die Schnittstelle charakterisiert dann, was man damit anfangen kann. Das ist die hierarchische Modellierung. Diese hierarchische Modellierung bedeutet, dass man abstrakte Maschinen definieren kann und sagen, okay, angenommen, man hat eine Schnittstelle, dann kann man das Ganze, was die Schnittstelle implementiert, als abstrakte Maschine ansehen. Man tut so, als ob es eine reelle Maschine wäre. Und diese, wie das implementiert ist, interessiert einen gar nicht, sondern Hauptsache es funktioniert. Und damit kann man die Komplexität von Aufgaben reduzieren, vereinfachen und sagen, das ist einfach eine Maschine, die macht das. Eine Dokumentenverwaltungsmaschine oder eine Datenbankmaschine oder was auch immer. Das ist durchaus sehr praktisch, diese Sichtweise von abstrakten Maschinen. Man kann das Ding aber auch etwas anders ansehen. Und zwar kann man es ansehen als eine Schichtung, als eine aufeinanderfolgende Schicht, aufeinanderfolgende Schichten. Und als Beispiel sind hier immer solche Schichten, solche Software-Schichten von den Netzwerken gegeben. Das hat insgesamt nach dem ISO-OSI-Modell 7 verschiedene Schichten. Da erzähle ich am Freitag noch ein bisschen mehr darüber. Diese verschiedenen Schichten bauen aufeinander auf. Von der physikalischen Verbindung bis hin zur Applikation, die auf einem Rechner läuft und die physikalische Verbindung braucht irgendwo, um Daten zu senden und zu empfangen. Das Modell, was solche aufeinander aufbauende Dienstleistungen, die durchaus auch Module sein können, aufeinander aufbauende Dienstleistungen vorsieht, ist ein Schichtenmodell. Und man kann solch eine Schicht auch als eine Maschine ansehen, allerdings als eine virtuelle Maschine. Eine virtuelle Maschine, die bestimmte Dienste verspricht, sie exportiert Leistungen und importiert dazu von der Schicht unten drunter andere Leistungen. Also Import, Export. Damit ist das Ganze keine abstrakte Maschine mehr, sondern eine, die zwei verschiedene Dinge kennt, nämlich Import, Export und damit virtuelle Maschine genannt wird. Solch eine virtuelle Maschine ist relativ wichtig. Alle Rechenzentren heutzutage bestehen praktisch nur aus virtuellen Maschinen. Wenn Sie da mal arbeiten sollten, die Gelegenheit haben, wenn Sie sehen, es gibt eine Menge Maschinen, aber das, was die Kunden sehen, dass das wirklich läuft, sind virtuelle Maschinen. Sie haben auf jedem einzelnen physikalischen Rechner mehrere virtuelle Maschinen, die gleichzeitig laufen. Die eine virtuelle Maschine imitiert beispielsweise ein Betriebssystem Unix, die andere virtuelle Maschine ein Betriebssystem Windows, die dritte virtuelle Maschine ein anderes Betriebssystem, nennen wir mal Ubuntu oder sagen wir mal VMS, was auch immer, OS2, OS halbe, ja. Alles, was es gibt, selbst kleine Betriebssysteme von Smartphones laufen da drauf. Und auf den virtuellen Maschinen drauf, als Benutzer, kann wieder eine virtuelle Maschine sein, etwas anderes implementiert. Das heißt, virtuelle Maschinen sind universale Modelle, die Leistung zur Verfügung stellen. Und relativ wichtig sind, es gibt extra eine E-Learning-Einheit dazu, die Sie bitte sich mal angucken. Meine Frage an Sie, ganz konkret, was haben Sie daraus gelernt? Wie viele Schnittstellen hat eine virtuelle Maschine? Gar keine? Eine, zwei, drei? Oder ist das nicht so richtig festgelegt? Überlegen Sie ganz kurz und dann frage ich mal. Wie viele Schnittstellen hat eine virtuelle Maschine? Gut. Jetzt fragen wir nochmal, wer ist dafür, dass gar keine existiert, dass sie gar keine hat? Niemand? Wer ist dafür, dass es eine Schnittstelle hat? Genau eine. Zwei. Wer ist dafür, dass es zwei Schnittstellen sind? Eins, zwei, drei, vier. Wer ist dafür, dass es drei Schnittstellen sind? Drei. Wer ist dafür, dass es gar nicht festgelegt ist? Eins, zwei, drei, vier. 5, 6, 7, 8. Erstaunlich sind sogar mehr. Tatsächlich, dem, was ich vorher gesagt habe, es sind zwei, genau zwei. Eine Import, eine Export, mehr nicht. Damit ist sie festgelegt. Sie kann nicht mehr haben. Sie hat nur Import- und Exportschnittstelle. Die Schnittstelle kann viele Einzelpositionen haben, okay. Viele Datenstrukturen, viele Methoden, okay. Aber es ist nur eine Schnittstelle. Gut. Damit klar, das ist eine virtuelle Maschine. Jetzt könnte ich noch fragen, und wie viele Schnittstellen hat eine abstrakte Maschine? Und wenn dann alle ihren Finger heben bei der Antwort, eine Schnittstelle und nicht mehr, da haben alle richtig. Okay. Gut, das war die Art und Weise, wie entwerfe ich Software. Und wir kommen jetzt auf eine nicht minder spannende Frage. Was das Ganze drumherum, Vorgehensmodelle. Angenommen, Sie haben jetzt mit Mühe und Not einen Kunden überzeugt, Ihre Firma ist genau die richtige, die macht die Software, die er haben will und Sie haben das richtige Verständnis von dem Problem des Kunden Und die Anforderungsanalyse hat gezeigt, das ist machbar. Die Spezifikation hat die Zufriedenheit des Kunden gefunden. Der hat es abgehakt und gesagt, jawohl, das will ich haben. Und Sie haben schon einen Vorschuss erhalten und jetzt sagen Sie, oh, und was mache ich jetzt? Wie gehe ich jetzt weiter vor? Und da kommen wir zu den Vorgehensmodellen. Wie machen Sie Programme? Gucken wir uns mal den typischen Fall an. Also, der Kunde stellt Anforderungen in Form einer Wunschliste. Der Chefentwickler verfasst ein technisches Konzept auf Basis dieser Wunschliste und der Entwickler setzt es rasch in Code um. Es geht einem guten Ende entgegen. Ja, da gibt es noch eine sehr ansprechend wirkende Benutzerschnittstelle, dem Kunden gefällt das und damit hat der Kunde etwas Greifbares in der Hand. Das ist ja gut. Dummerweise zeigen sich aber währenddessen, dass doch ein paar seltsame Dinge da dran sind. Die Realisierung ist nicht ganz so einfach, wie man sich das gedacht hat. Der Kunde hat doch ein paar andere Auffassungen von dem, was sein Konzept ist, was er eigentlich haben will. Man muss da noch ein paar Dinge nachbessern. Und dann muss man, während beim Nachbessern, merkt man, das Gesamtkonzept, das passt nicht so richtig. Aber jetzt haben wir schon so viel entwickelt, dann machen wir da noch einen Rucksack dran und dann müssen wir halt abweichen oder schreiben wir aber ganz in die Dokumentation, dass wir da abgewichen sind. Ja, und dann sind aber leider ein paar Dinge vergessen worden in der Dokumentation. Und außerdem hat der Kunde sowieso den Eindruck, das Ding ist ja schon fast fertig. Wieso hat er es immer noch nicht in der Hand? Nach diesen Präsentationen ist doch alles super. Ja, in dummer Weise ist das alles nur Fake. Das ganze Ding funktioniert in der Form gar nicht, weil es nicht richtig funktionieren kann, weil gar niemand mehr durchblickt. Die Dokumentation des Konzepts ist sehr, sehr fehlerhaft, weil überall alles geändert werden musste. Das Konzept ist gar nicht so richtig durchgeführt. Es klemmt an allen Ecken und Enden. Es ist nur noch Flickwerk. Man nennt es so ein Big Ball of Mud. Das heißt, auf Deutsch übersetzt, man steht sehr tief im Morast drin und kommt nicht so richtig raus. Es klemmt an allen Stellen. Die Software tut nicht, aber keiner Mensch weiß, warum nicht. Und man muss noch mehr Geld nachfragen. Der Kunde wird unzufrieden, dass er dauernd nachschießen muss, ihm auch nicht recht. Und außerdem will er endlich mal eins anfangen. Er dachte, kann schon längst damit anfangen. Und selbst wenn man es ihm ausliefert, es gibt dauernd Fehlermeldungen, dauernd muss die Wartung anrücken und es ist praktisch gar keine Wartung mehr möglich, weil es alles undokumentiert ist. Man muss im Fehler mühsam nach im Code nach dem Fehler suchen, der ist nicht richtig sichtbar, weil man nicht genau welche Schnittstellen überhaupt verwendet worden sind. Alles wird ein Albtraum für alle, für den Kunden, für den Hersteller und vor allen Dingen für ihr Renommee. Das geht also den Bach runter bei der ganzen Geschichte. Und das ist leider das Übliche. Es wird, glaube ich, so geschätzt, dass so die Hälfte bis drei Viertel aller Softwareprojekte in den Sand gesetzt wird. Das ist kein gutes Renommee für die Softwarebranche. Und nur dessen, weil meistens nicht rational Software entwickelt wird, sondern nur so nach, das haben wir schon immer so gemacht und das programmieren wir mal schnell mal runter, ist da gar kein Problem. In Softwarehäusern wird typischerweise gerechnet, wenn ein von der Hochschule kommender Absolvent, die einschätzt, wie viel man Jahre eine Software braucht, dann sollte man sie verdoppeln, dann kommt man ungefähr in die richtige Größenordnung von dem, was es wirklich braucht an Aufwand. Es wird also immer chronisch zu wenig angesetzt und entsprechendes Budget überschritten. Das ist ein Problem. Tja, was kann man dagegen tun? Das Beste ist, Sie wenden so etwas an, das nennt sich Softwaretechnik. In anderen Worten, Sie fangen an, rational Ihren Kopf zu gebrauchen, nicht Ihre Hände zum Kodieren, sondern im Kopf zum Überlegen vorher. Sie müssen systematisch Prinzipien und Methoden, Werkzeuge verwenden, um Software rational herzustellen. In einer bestimmten Zeit mit kontrollierten, konkreten Anweisungen und Methoden, sodass auch wirklich etwas rauskommt, was funktioniert. Dabei müssen Sie immer überlegen, Sie haben das berühmte Spannungsdreieck von Kosten, Zeit und Qualität. Machen Sie exzessive Planung in die Qualität, bleibt die Zeit auf der Strecke und die Kosten. Versuchen Sie, die Kosten zu optimieren, dann bleibt die Qualität auf der Strecke und die Zeit auch. Und versuchen Sie, Zeit zu optimieren, wird es teuer und die Qualität ist auch nicht besonders da. Mit anderen Worten, Sie können nichts von allen dreien gleichzeitig erfüllen. Sie müssen immer alles gleichzeitig optimieren. Und vor der Problematik stehen Sie. Auch wenn Sie noch so gut programmieren können, Sie müssen das Ganze im Blickfeld haben. Und das ist eine Anforderung. eine hohe Anforderung. Was können Sie tun? Nun, Sie können versuchen, das Ganze in Phasen oder Aufgaben zu zerlegen. Sie können einen Aktionsrahmen festlegen, in dem das Ganze ablaufen soll. Das ist ein organisatorischer Rahmen, und indem Sie diese Aufgaben spezifizieren und sagen, ich muss erstens mal sagen, welche Aktivitäten, zweitens, welche Reihenfolge müssen die hinkommen, was soll dabei rauskommen und wie kann ich die Ergebnisse überprüfen, ob sie auch stimmen, testen, Qualität, Inspektionen, Reviews, sogenannte Walkthroughs, wo Sie durch den Code durchgehen und den Code einzeln validieren können. Alle diese Dinge müssen Sie organisieren. Das heißt, Sie als Projektmanager, und früher oder später wären Sie alle Projektmanager, denn Programmierer ist nur am Anfang. Als Universitätsabsolventen sind Sie Führungskräfte, potenzielle. Und nachdem Sie sich mal eingearbeitet haben, wird von Ihnen erwartet, dass Sie in einer Firma Führungsaufgaben übernehmen. Das heißt, Sie müssen Projektleitung machen. Dann ist es nicht mehr an Ihnen zu programmieren, sondern Sie müssen die anderen Leute anleiten zu programmieren. Und das ist keine einfache Sache. Da sollten Sie wissen, wie Sie da vorgehen. Am besten ist, Sie vergegenwärtigen sich, welche Aufgaben Ihnen erhaufen. Sie müssen die Anforderungsanalyse machen. Sie müssen das Design machen. Die Implementierung muss durchgeführt werden. Nicht von Ihnen, aber von Leuten, die Sie organisieren. Sie müssen sie überwachen. Sie müssen daran denken, dass das Ganze auch getestet werden soll. Möglichst bereits während der Implementierung. Modul für Modul. Hierarchie für Hierarchie. Und Sie müssen das Ganze noch in die Ablaufumgebung installieren, integrieren und dann auch noch bewerten. Wie gut ist das eigentlich implementiert worden? Reicht das aus für das, was der Kunde haben möchte? Und validieren. Ist das gut? Ist das im Regelbetrieb möglich oder führt es sofort zu Engpässen, weil die Rechner dafür nicht ausreichend schnell sind, zum Beispiel? Oder sind da Ergebnisse, die falsch rauskommen aufgrund von anderen Erwartungen der Benutzer? Last not least, Sie müssen sich überlegen, wie geht es weiter? Meistens, wenn Sie es gut gemacht haben, und das hoffe ich und erwarte ich von Ihnen, wird der Kunde sagen, sehr gut, und jetzt noch eins drauf, das Ganze nochmal noch besser. Und vielleicht die nächste Abteilung gleich mitgekoppelt in den Austausch und so. Und dann sind Sie wieder dran und dann müssen Sie sich überlegen, was mache ich jetzt? Wie kann ich das System, was ich vorgesehen habe, weiterentwickeln, sodass es aufgebohrt wird, immer noch im gleichen Konzept, keine Rucksäcke, alles harmonisch, testbar, wartbar, dokumentierbar. Das ist eine Anforderung, die nicht einfach zu erfüllen ist. Ein typisches Modell, um das hinzukriegen, ist das sogenannte Wasserfallmodell. Das fängt damit an, dass Sie einem Softwareprodukt die Aktivitäten trennen, so ähnlich wie das ich Ihnen vorhin erzählt habe. Und jedes Ereignis, sei es nun die Anforderungsanalyse oder der Entwurf oder Implementierung, endet mit einem Ereignis, einem Meilenstein. Das ist das, wenn Sie sagen, super, jetzt machen wir eine Flasche Shampoos auf. Das ist dann der Meilenstein. Und wenn Sie das gemacht haben, dann wissen Sie, jetzt haben Sie einen wesentlichen Teil beendet und Sie kommen zur nächsten Phase des Ganzen. Am Ende solch eines Meilensteins oder solch eines Phaseaktivitäts steht immer ein Dokument. Da steht dann drin, was Sie erreicht haben und wie das Gesamtkonzept ist und wie es weitergeht. Und wenn Sie solche Aktivitäten zeitlich getrennt hintereinander vorsehen, dann spricht man von einem Wasserfallmodell. Dieses Wasserfallmodell hat verschiedene Phasen. Genau diese Phasen hatte ich kurz angesprochen, sehen folgendermaßen aus. Sie fangen an mit der Analyse, Durchführbarkeitsanalyse, in der Sie überlegen, wie das Problem formuliert wird. Das heißt, Sie müssen erstmal sagen, was für ein Problem ist es, wie kann es gelöst werden durch Software, nicht nur durch Organisation, sondern auch durch alle Maßnahmen. Und dann fangen Sie einfach mal informell sich genauere Gedanken zu machen. Lösungskizzen, mit dem Kunden zusammen, was für Möglichkeiten gibt es da überhaupt. Wenn Sie das gemacht haben, wenn Sie so eine Studie gemacht haben, dann können Sie sich überlegen, wenn Sie das Dokument abgegeben haben, was kommt da eigentlich raus? Wenn die Studie gut war, können Sie sagen, okay, das sind die Lösungsideen und die haben folgende Nutzen und das in Euro ausgedrückt ist das und das. Das heißt, Sie haben die Kosten und die Nutzen konkret analysiert und können eine Kosten-Nutzen-Analyse machen und dann den Kunden fragen, ist das recht so? Sind Sie bereit, so viel Euro für diese Problemlösung zu zahlen oder nicht? Oder lassen wir das Ganze besser? Sie haben falsche Vorstellungen. Oder müssen Sie mehrere Auftraggeber zusammenschließen, damit sich das lohnt, etwas zu implementieren? Jeder nur einen kleinen Beitrag gibt. Wie auch immer, Kosten-Nutzen-Analyse, rationale Zweckübernahme ist am Anfang vorgegeben, bevor Sie eine Zeile Code geschrieben haben. Es kann sein, dass sich damit das Code-Schreiben überflüssig macht, wenn die Kosten-Nutzen-Analyse zu Ungunsten von so einem Projekt ausfällt. Damit müssen Sie rechnen. Ehrlicherweise, fairerweise ist das sinnvoll und der Kunde wird es auch positiv ansehen und das nächste Mal wieder mit einem Problem zu Ihnen kommen, denn dann sind Sie als kompetent ausgewiesen, der nicht unbedingt Geld haben will, sondern der Probleme lösen hilft. Danach kommt, wenn Sie die Durchführbarkeitsanalyse gemacht haben, so ganz allgemein ist das erstmal ganz grob sich der Sache nähern, kommen Sie zur Problemformulierung. Das heißt, Sie machen die Anforderungsanalyse, Mengengerüste aufbauen und ähnliches und den Projektplan, wie das Ganze durchgeführt werden kann. Am Ende der Anforderungsanalyse spielt immer die Spezifikation. Das ist das Rationalste, was Sie in diesem Stadium leisten können, an dieser Stelle. Aber es muss irgendwann mal gemacht werden, dass eine saubere Spezifikation da ist. Und das ist das, was dann unterschrieben wird. Der Vertrag wird meistens über Spezifikationen gemacht. Und wenn Sie die unterschrieben haben, dann haben Sie sich verpflichtet, das auch so zu liefern. Und der hat sich verpflichtet, das für diesen Betrag auch abzunehmen und das dafür zu bezahlen. Gut, das war jetzt sozusagen die Vorstufen. Wenn Sie dann das Projekt an Land gezogen haben, dann können Sie eigentlich anfangen, wenn Sie den Projektplan gemacht haben, das Produkt zu realisieren. Das geht in mehreren Schritten. Sie haben alles einigermaßen schon formuliert und dann müssen Sie als erstes ein Design machen. Design, das ist das, was ich vorhin Ihnen versucht habe zu erzählen über Softwarearchitektur. Hier legen Sie Softwarearchitektur fest. Was für eine Architektur verwenden Sie eigentlich? Was sehen Sie als sinnvoll an? Verwenden Sie Hierarchien, Module? Verwenden Sie bereits vorhandene Bibliotheken, bereits vorhandene Tools, Softwareinstrumente? Alles das, was Sie einplanen, um das ganze Produkt hinzubekommen, das müssen Sie hier oben sich überlegen. Das ist nochmal eine rationale Kopfphase ohne Code. Das ist reine Struktur, die Sie da machen. Dokumentation kommt hinterher raus. So, wenn Sie das alles gemacht haben, die Einzelmodule möglichst sogar festgelegt mit Ihren Schnittstellen, dann kommt der Implementierungsschritt und dann können Sie Code schreiben. Und Sie sehen, von hier bis hier ist eine Menge Arbeit. Wie gesagt, bei manchen Firmen 80% der ganzen Kosten. Das Restliche, mal den Code schnell schreiben, das geht dann fix gegenüber dem, was man vorher gehabt hat. Die Vorarbeit ist das Entscheidende. Es gibt Nostalgiker unter den Programmierern, die schwärmen noch von Zeiten, als man nicht mal irgendwas reingehackt hat, sondern wo man Lochkarten gestanzt hat, wo immer eine Zeile Code drauf war, mit dem Bündel an Lochkarten zu einem Maschinenleser, wo das alles eingelesen wurde. Und wenn dann ein Fehler war in dem Programm, dann musste man sich wieder hinsetzen und die Lochkarten neu lochen und neue Karten erstellen und wieder hingehen. Das hat sehr lange gedauert. Die schwärmen deshalb, weil sie sagen, wir haben uns immer sehr genau überlegt, was wir überhaupt programmieren, wozu wir es programmieren, welche Einheiten wir bilden, wie alle Schnittstellen zusammen. Denn der Aufwand hinterher zu ändern ist so gigantisch für uns gewesen mit diesen Lochkarten. Wir haben lieber vorher ein bisschen Gehirnschmalz gestellt, war wesentlich schneller, als hinterher durch die Gegend zu laufen mit den Lochkartenstapeln in der Hand. So kann man es auch sehen, bin ich nicht der Meinung. Ich finde die heutigen Zeiten durchaus besser, wenn man noch ein Strukturdiagramm automatisch vom Bildschirm kriegt. Das entbindet uns nicht von der Notwendigkeit, vorher das Gehirn einschalten, dann die Finger tippen lassen. Das ist an dieser Stelle sehr wichtig. Nach der Implementierung kommt etwas, woran die wenigsten Leute denken, Testen von der ganzen Geschichte. Eigentlich sollte man schon in der Implementierung testen, aber spätestens dann, wenn Sie alles zusammengeschaltet haben, muss das Gesamtsystem getestet werden. Und erst wenn Sie es getestet haben, dann können Sie es abgeben. Dann wird es ausgeliefert. Und ich erinnere nochmal daran, die Fehler, die Sie im Design verschwitzt haben, die rächen sich bei der Implementierung sehr stark beim Testen und sehr, sehr stark nach der Abgabe. Da ist es also ganz schlimm. Das heißt, vorher denken, nicht hinterher. Validieren müssen Sie auf alle Fälle auch noch. Das heißt, bei der Abgabe muss geguckt werden, ist das, was der Kunde haben will, auch tatsächlich drin? Ist das tatsächlich auch etwas, was Sie implementiert haben? Und das, in der Form müssen Sie es machen. Sie sehen von oben, von der Durchführbarkeitsanalyse bis zur Abgabe, als einzelne Schritte gesehen, das kann man auch so mit so Pfeilen signalisieren, wie so ein Wasserfall. Deshalb heißt es das Wasserfallmodell. Es ist also ein reines Phasenmodell, jeweils ein Meilenstein dazwischen, und Sie kommen zwischen diesen Phasen, wenn die eine zu Ende ist, fängt die nächste an, nach dem Wasserfallmodell bis hin unten bei der Abgabe und dann hoffentlich auch einen zufriedenen Kunden. Die Wartung ist jetzt nicht drin, aber die müssen wir uns noch mit überlegen. Das ist also das Wasserfallmodell. Es hat Vor- und Nachteile. Welche? Die Vorteile: Die Meilensteine dokumentieren den Fortschritt des Projekts. Sie haben was in der Hand. Sie wissen, wie weit Sie sind im System. Sie können aufgrund dieser Abgeschlossenheit der einzelnen Phasen ein gut strukturiertes System entwickeln. Weil die Abgeschlossenheit heißt, es ist nicht mehr abhängig von dem, was vorher war. Sie haben alle wichtigen Schritte, alle wichtigen Dinge schon genannt, die notwendig sind, um weitermachen zu können. Deshalb ist diese Vorgehensweise besonders gut bei Systemen mit sehr langer Lebensdauer, die Jahrzehnte halten müssen und stabil sein sollen. Die müssen systematisch vorher geplant werden. Allerdings gibt es auch Nachteile bei der Geschichte, die nicht vernachlässigt werden sollen. Ein Kunde kann sehr spät sehen, was er eigentlich bekommt. Denn erst wenn es implementiert wurde und ausgeliefert wurde, sieht er, aha, war es das, was ich haben wollte? Und kann sagen, ja oder nein. Und dann kann es sein, dass als das System rauskommt, wo der Kunde sagt, nee, bitte so aber nicht, ich habe mir was ganz anderes vorgestellt und die Spezifikation, die ich Ihnen gegeben habe, unter der verstehe ich was ganz anderes als das, was Sie da gerade gemacht haben. Bitte sehr, ich hätte gern was anderes. Und dann der Hersteller sagt, oh Gott, wie soll ich denn das jetzt integrieren? Das geht ja gar nicht, mein System ist ja total quer. Geht nicht. Typisches Beispiel, atomare Transaktionen, die ich genannt habe. Wenn man die erst ganz am Schluss implementieren will, das geht gar nicht. Dann kriegen Sie ein ganz anderes System raus, wenn Sie die am Anfang schon reinpacken. Deshalb, fundamentale Entwicklungsfehler rächen sich sehr stark. Das heißt, Sie müssen entweder alles wegwerfen, neu programmieren und neu entwickeln, was teuer wird. Ein gravierender Nachteil des Wasserfallmodells ist also, dass Sie nicht einfach zurückgehen können und sagen, hoppla, wir haben Fehler gemacht, nochmal neu spezifizieren, nochmal neu designen, nochmal neu implementieren. Das geht schwierig, weil Sie ja alles bereits sauber hintereinander durchgemacht haben. Das ist ein Nachteil und das ist etwas, was zu ziemlich Kritik Anlass gegeben hat. Eine Idee ist, bei jeder Phase immer noch eine Rückkopplung zu bauen. Das heißt, der Wasserfall geht nicht nur runter, er geht auch wieder hoch in Schritten. Eine Idee, aber es reicht nicht unbedingt für alle Anwendungen aus. Gut. Gibt es Fragen dazu, zu den Vor- und Nachteilen? Wenn nicht, dann hätte ich eine Frage an Sie. Was ist das größte Problem beim Wasserfallmodell? Überlegen Sie sich kurz. Das ist der Grund, warum es diverse andere Modelle gibt, die ich Ihnen auch gleich vorstellen möchte. Ja. Ja.
Was mir eigentlich dabei so auffällt, ist, dass ein Mangel an dem Modell ist, dass der Kunde viel zu wenig einbezogen wird. Der müsste eigentlich bei jedem Schritt immer mit dabei sein. Dann kann es auch nicht zu so einem weiteren Auseinanderklaffen kommen. Also das sehe ich einfach als Hauptproblem von dem Modell.
Genau das ist das größte Hauptproblem. Sie haben es deutlich erfasst. Die wechselnden Kundenwünsche. Was der Kunde, der muss immer sagen, ob er das wirklich will, erstens, und zweitens, ob er sich nicht inzwischen so etwas anderes überlegt hat. Während so eine, es braucht ja eine gewisse Zeit, wenn Sie ein Jahr lang ein Programm geschrieben haben und implementiert ein großes System, kann es sein, dass der Aufsichtsrat inzwischen ganz andere Ideen hat, was das Ding eigentlich tun soll, weil noch ein paar andere Wünsche dazugekommen ist und die Abteilung hätte auch gerne was und die Abteilung möchte auch noch was. Und prompt haben Sie diverse Kundenwünsche, die hinterher reinkommen und sie haben das Konzept schon gemacht, sie haben alles schon gemacht und dann sollen sie es noch integrieren. Diese wechselnden Kundenwünsche sind ein ziemliches Problem. Das heißt, wenn Sie solch ein Wasserfallmodell durchführen, dann müssen Sie versuchen, alle Kundenwünsche vorher abzuklären. Und wenn Sie die abgeklärt haben, dass der Kunde sagt, jawohl, mehr Wünsche habe ich jetzt nicht, sofort jeden Wunsch, der kommt, niederknüppeln und sagen, nee, war nicht abgemacht. Wir sind gerade in der Phase X, das können wir nicht mehr implementieren. Das gibt Ihnen sofort Probleme. Wenn der Kunde andere Wünsche hat, dann soll er sie ansammeln und dann 2 Jahre später ein neues System in Auftrag geben. Aber nicht jetzt gleich dauernde Änderungen. Sie kommen in Teufels Küche, wenn Sie alles ändern. Vielleicht die Implementierung ändern, obwohl die Spezifikation immer noch die alte ist. Das gibt Probleme. Das kann sehr schwieriges Zusammenwirken zwischen den Modulen haben. Aus diesem Grund gibt es andere Modelle, beispielsweise evolutionäres Modell. Ein evolutionäres Modell sieht das so aus, da gibt es nicht eine einzige Phase, sondern ein Zyklus. Das heißt, Sie haben hier zwischen Spezifikation, Realisierung und Validierung haben Sie einen Zyklus, der geht einmal von einer Schicht zur nächsten, aber auch zwischen den ganzen Schichten hoch und runter. Natürlich starten Sie mit einer initialen Anfangsspezifikation, aber diese Spezifikation ändert sich. Obwohl Sie eine initiale Version voraussehen, wird diese initiale Version sich dauernd verändern im Laufe der Zeit, zwischen Versionen von allem generieren, sowohl von den Spezifikationen als auch von der Realisierung als auch von der Validierung und dann auch bis es am Schluss eine endgültige Version gibt. Wobei die endgültige Version meistens durch die Zeit gegeben ist und sagen, am 1.1. muss das Ding vorliegen. Und die Version, die da gültig ist, okay, die nehmen wir halt. Das ist das Typische. Und das heißt also, wenn Sie mal vom Betriebssystem her sehen, Windows 7 ist nur die Zwischenstation vor Windows 8 und was die Nachfolgeversion von Windows 6, das heißt, das Windows 6 oder Windows XP hat im Prinzip war auch nur eine Zwischenstation. Da werden viele Dinge weiterentwickelt, die in Form von irgendwelchen Updates oder Packages dann noch Service Packs mit reinkommt, was aber eigentlich nur eine dauernd weiterentwickelnde Version ist. Und dann wird mal ein Schnitt gemacht, werden nur Fehler verbessert und die Weiterentwicklungen werden dann unter neuem Namen neu verkauft. Aber es ist eigentlich eine kontinuierliche Entwicklung. Insofern ist endgültige Version eher eine Illusion als eine realistische Version. Gut, aber immerhin wichtig im evolutionären Modell ist die dauernde, immer neue Validierung, Realisierung, Spezifikation typisch. Nicht nur in einer Weise, nicht nur mit Meilensteinen, sondern dauerhaft. Institutionalisierte Revolution. Das hat Konsequenzen. Und es gibt verschiedene Versionen, was man damit anstellen kann. Das eine ist, man kann versuchen, im sogenannten Exploratory Programming, mit dem Kunden zusammen herauszufinden, was der Kunde eigentlich will. Typischerweise wird so ein Programmierer ein Kunde zusammengepfercht in einen Raum, die Tür zugemacht und sagt, so, und jetzt versucht mal, dieses Problem zu lösen. Und dann sagt der Kunde, konkret meistens die Firma, die den Auftrag gibt, das und das will ich, und der Programmierer macht und sagt, das? Und der Kunde sagt, nee, ich dachte eher so. Und dann macht er das andere so, ja, vielleicht eher so, aber doch das noch auch noch dazu, bitte. Und dann kommt so im Laufe der Entwicklung zwischen Spezifikation und Validierung etwas raus, was einigermaßen dem entspricht, was der Kunde haben will. Das ist so explorierend, erkundend, erforschend und dann kommt was raus, was wirklich der Kunde haben will. Das garantiert auch, dass der Kunde zufrieden ist und zwar von Anfang an, weil er den Eindruck hat, genau das kommt raus, was er will. Die Funktionalitäten werden dann nach den Grunddingen entwickelt und dann, das wird am Anfang einfach immer komplizierter. Das kann man in Form von einer Spirale machen, von simple bis immer stärkere Zyklus, der immer mehr im Programmumfang enthält, eine Idee. Andere Idee ist, man arbeitet mit Schablonen, das macht man auch sehr gern. Und zwar macht man einen Prototyp, der so aussieht, als ob er tatsächlich das tut. Das bedeutet, Man macht den Prototyp, die kritischen Teile, der Kunde sagt, nee, Das war es nicht. Ich will das und das. Man wirft ihn weg, macht einen neuen. Und insofern kann man sagen, jeden Code, den Sie schreiben, ist ein guter Prototyp, um ihn wegzuwerfen, um was Besseres hervorzubringen. Manche Leute praktizieren das sogar bei ihrer Bachelorarbeit, wenn sie Backup vergessen und ein Headcrash oder eine aus Versehen Formatierung drüber geht, habe ich auch schon erlebt, und sie kurz vor Abgabetermin alles weg ist. Das heißt, sie haben noch den Code im Kopf und können nochmal neu programmieren, werden viel besser programmieren, als sie es vorher getan hatten, weil sie jetzt schon die Erfahrung haben, von hinterher was rausgekommen ist. In anderen Worten, Wegwerfprogrammierung ist eigentlich eine gute Idee, machen aber die wenigsten Leute, weil sie Erinnerung haben, da wird ja werden Ressourcen verschlissen. Lieber ist es bei denen, wenn sie so erforschendes Programmieren machen. Im Grunde genommen ist aber beides gleiche Formen von evolutionär Programmieren, also von Zyklus, von Entwurf, Implementierung, Entwurf, Implementierung. Ja, was gibt es noch? Rapid Prototyping. Das ist sowas wie mit den Prototypen, die wir vorher hatten, nur sind das keine funktionellen Prototypen, sondern nur Masken. Das bedeutet, man macht eine Maske an eine Benutzeroberfläche, so eine Dummy, das ist ja so mit einem GUI macht man das. Also da ist ein Fenster und da ist ein Knopf und da ist eine Liste und die poppt auf, wenn man draufklickt. Super, sieht gut aus. Und der Benutzer hat den Eindruck, ja genau, das möchte ich gerne haben. So muss es tun, aber dahinter die Funktionalität ist nichts. Da werden keine Datenbanken durchsucht, sondern wird einfach ein Standardwert zurückgegeben, der immer eingestellt ist, einfach im Code hardcodiert. Mit anderen Worten, die Funktionalität ist fast null, aber die Benutzerschnittstelle ist genau das, was der haben will. Und wenn Sie das rausbekommen haben, dass es so tut, wie der Benutzer es haben will, dann können Sie auch die Funktionalität ranbauen, denn dann kommt das raus, was der Benutzer haben möchte. Das ist das Rapid Prototyping. Manche Leute nennen das auch 4GL-Programmierung, als vierte Generationssprachen, ist im Grunde genommen das Gleiche. Sie bauen Benutzeroberflächen, die Dummy sind und spezifizieren die durch den Benutzer und hinterher wird dann wirklich eine Funktion aufgerufen, wenn man irgendwo raufklickt, vorher aber nicht unbedingt. Gut. Evolutionäres Programmieren. Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Vorteile. Evolutionäre Programmierung ist effektiver als das Wasserfallmodell, weil die Kunden schneller reinkommen. Die Forderungen, die Sie gesagt haben, der Kunde müsste eigentlich immer sagen, was er will, was er nicht will. Das wird viel besser entsprochen. Das ist der große Vorteil. Systemspezifikationen werden auch damit klarer und eindeutiger und besser. Das ist auch ganz gut. Problem ist, es wechselt dauernd. Es ändert sich alle Nasen lang. Der Code ist nicht so stabil. Man kann das also bei kleinen Systemen machen, die man schneller programmieren kann, aber bei großen Systemen, bis man da eine neue Version hat, das dauert. Das wird arg problematisch. Deshalb findet es eher Verwendung bei kleineren Systemen, die nicht so viel Aufwand erfordern. Nachteile sind deshalb aus der Ingenieurssicht, man kann es nicht so richtig planen. Der Entwicklungsprozess ist nicht sichtbar. Man ist irgendwo in dieser ganzen im Zyklus. Und wann man nun endlich zum letzten Zyklus kommt, ist nicht so richtig klar. Es ist nicht vorausschaubar. Man kann nicht sagen, okay, noch 14 Tage und wir haben es. Hoffentlich in 14 Tagen. Es kann auch sein, dass da plötzlich noch was kommt, was man nicht dran gedacht hat und so weiter. Das heißt, statt zu durchdenken, einfach mal ganz schnell zu iterieren, ist eine Idee, ist eine Lösung, aber die kann dauern, weil man nicht die Probleme vorher gedacht hat, sondern erst hinterher rauskriegt. Gesamtstruktur wird auch nicht viel besser. Es ist einfach so vor sich hinwurscheln, sehr erfolgreich, aber es ist nicht so schön übersichtsweise. Und das Problem ist, die Entwickler sind damit nicht unbedingt vertraut. Die Entwickler spezialisieren sich auf ein so ein Dings, auf einen Aspekt. Und wenn noch andere Aspekte da sind von anderen Entwicklern, die können unabhängig vielleicht von den anderen das entwickeln und dann passen die nicht mehr richtig zusammen. Kann es Probleme geben. Deshalb bei großen Softwareprojekten, wo ein Zahnrad ins andere greifen muss, ist diese Art von Entwicklungsprozess riskant. Ist nicht so einfach. Deshalb übersichtsweise kann man sagen, wenn Sie stabile Anforderungen haben und große Projekte, ist eher das Wasserfallmodell geeignet. Auch bei kleinen Projekten ist es möglich. Wenn Sie instabile Anforderungen haben, dann müssen Sie eher auf solche evolutionäre Modelle zurückgreifen. Und da müssen Sie aufpassen, dass da die Projektgröße nicht überschritten wird. Man kann das Ganze auch in anderen Modellen machen, das habe ich jetzt nicht weiter ausgeführt, Extreme Programming. Das ist eine Methode, bei der wird normalerweise ein Code-Entwickler und ein Überwacher zusammengesperrt. Der Überwacher tut nichts, der guckt nur, ob der Code-Entwickler keine Fehler macht. Mehr nicht. Das heißt, die Produktivität ist die Hälfte von dem, was, wenn man alle Leute arbeiten lassen würde, wenn jeder codieren würde, aber die Anzahl der Fehler ist drastisch geringer und damit ist es vorteilhaft. Extreme Programming nimmt auch immer pro Tag eine einzige Einheit und die muss man hinterher validieren können, dass es stimmt. Dann wird sie eingepflegt. Also kurze, kleine Stücke, die überwacht gemacht werden. Das ist eine Methode, die ist beispielsweise bei Windows 7 gemacht worden. Und das, anders ist es nicht mehr gegangen. Damals bei Vista ist das bekannt für riesige Codemengen, die schlecht strukturiert sind, die fehlerhaft sind, sehr stark. Die Kritik war so stark, dass der gesamte Softwareprojekt umgestellt wurde auf Extreme Programming, eine besondere Sorte von Extreme Programming angegeben wurden und die es damit gemacht haben. Damit kann man solche instabilen Anforderungen durchaus in den Griff bekommen. Ob deshalb große Projekte konsistent machbar sind, das ist die zweite Frage. Das ist immer die Hoffnung und das Management versucht es durch entsprechende Merkmale, aber ist bei so schnell ändernden Sachen nicht unbedingt gegeben. Gut, das war jetzt der große Überblick über Softwareentwicklung und was Sie tun müssen, damit auch richtig gute Programme rauskommen. Gibt es Fragen dazu von Ihrer Seite noch? Keine Fragen? Dann bedanke ich mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Danke.